Diese Folge wird euch erneut präsentiert von LTO. Auf lto.de/registrieren legst du dein persönliches Profil an und findest anschließend mühelos deinen nächsten Job. Ob als Nebenjob, Vimi oder für deinen Berufseinstieg, LTO generiert automatisch deine Bewerbung und nimmt die Arbeit in der stressigen Bewerbungszeit ab. Schau dich daher jetzt im LTO-Stellenmarkt um und leg unter lto.de/registrieren dein kostenloses Profil an. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO und hier für euch nochmal die URL lto.de/registrieren. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute befinden wir uns wieder im öffentlichen Recht und zwar knüpfen wir an unsere Folge vom, 14. April war das, knüpfen wir an, wo wir zwischen § 48 VWVFG und § 49 VWVFG abgegrenzt haben. Wir haben uns also praktisch angeschaut, ja, wenn wir jetzt eine Aufhebung von einem Verwaltungsakt haben, wie gehen wir in der Begründetheit vor? Haben uns erst angeguckt, okay, wir sind in der Ermächtigungsgrundlage, unser erster Prüfungspunkt im Rahmen der Anfechtungsklage und haben uns angeschaut, na gut, wenn wir jetzt grundsätzlich eine Aufhebung in einem Bescheid von der Behörde haben, dann müssen wir natürlich überlegen, okay, nach welcher Ermächtigungsgrundlage kann sie das machen? Kann sie das nach § 48 oder § 49 machen? Weil wir wissen auch, sobald es generell um die Aufhebung eines Verwaltungsaktes geht, kann das sowohl die Rücknahme als auch der Widerruf sein. Die Rücknahme eines Verwaltungsaktes ist nach § 48 geregelt und der Widerruf ist nach § 49 geregelt. Hierbei ist wichtig zu unterscheiden, dass der § 49 dem Wortlaut nach nur auf rechtmäßige Verwaltungsakte angewendet werden kann. Das heißt, wenn ein Verwaltungsakt rechtmäßig ist, dann sind die strengen Voraussetzungen des § 49 VWVFG einzuhalten. Warum ist das so? Ja, weil wenn der Bürger einen rechtmäßigen Verwaltungsakt bekommt und der von der Behörde aufgehoben wird, also ein Verwaltungsakt, der ursprünglich rechtmäßig war, dann ist es natürlich so, dass hier besondere Voraussetzungen greifen müssen, weil hier extrem beim Bürger eingegriffen wird in seine Rechte, weil er natürlich darauf vertraut hat, irgendwie ja, wenn ein Verwaltungsakt rechtmäßig ist, dann darf ich den ja wohl auch behalten. Natürlich regelt der § 49 jetzt bestimmte Fälle. Der § 49 regelt zum Beispiel, ja, wenn nachträglich Tatsachen hinzugetreten sind, dann ist der Verwaltungsakt nachträglich halt rechtswidrig geworden. Er war zwar rechtmäßig bei Erlass, aber gut, jetzt ist er halt rechtswidrig und da müssen wir natürlich jetzt was machen als Behörde. Denn wir unterliegen auch dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Wir dürfen rechtswidrige Zustände dürfen wir grundsätzlich nicht billigen. Das war § 49, das heißt § 49, strenge Voraussetzungen, denn ursprünglich rechtmäßige Verwaltungsakte sollen aufgehoben werden. § 48 war jetzt dafür zuständig, dass Verwaltungsakte, die rechtswidrig bei Erlass waren, weil die Behörde einen Fehler gemacht hat, weil der Sachbearbeiter irgendwas übersehen hat oder irgendwas falsch dem Antrag entnommen hat oder was auch immer. Das sind eben die Fälle des § 48 und das muss natürlich auch irgendwie zurückgenommen werden können. Denn hier unterliegt auch die Behörde wiederum der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Sie darf eben nicht gegen das Gesetz handeln. Also wenn ein Bescheid bei Erlass gegen Gesetze verstoßen hat, muss sie das irgendwie rückgängig machen. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn das der alleinige Fehler der Behörde war, dann denkt sich der Bürger, ja geil, toll, ich habe hier einen Verwaltungsakt bekommen, ich habe jetzt darauf vertraut, ich habe hier investiert und plötzlich wird irgendwie mein Leistungsbescheid aufgehoben, woraus ich schon das Geld entnommen habe, in mein Haus investiert habe und jetzt plötzlich wird er aufgehoben und das Geld wird zurückgefordert. Aber ich kann es ja gar nicht mehr aufbringen. Ich habe zum Beispiel mein Haus schon gebaut, ich habe da rein investiert. Das heißt, ich müsste theoretisch meine Hypothek auf mein Haus aufnehmen, um dieses Geld wieder zu bekommen, damit ich es dem Staat zurückgeben kann. Nur obwohl allein der Fehler beim Staat liegt. So, das ist dieser Gedankengang, der eben der Gedankengang des Vertrauensschutzes ist. Und deswegen hat der Gesetzgeber grundsätzlich gesagt, ja, Verwaltungsakte, die bei Erlass rechtswidrig waren, die müssen aufgehoben werden, Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Aber Absatz 2, Vertrauensschutz. Ne? Also wenn der Bürger zu Recht darauf vertrauen durfte, dass er das Geld aus dem Leistungsbescheid zum Beispiel behalten durfte, dann darf er das Geld eben behalten. Da gibt es drei Sätze, die prüfen wir von unten nach oben. § 48 Absatz 2 Satz 3, dann Satz 2, dann Satz 1. Werden wir uns heute in der Folge genauer angucken. Denn genau das ist unser Thema. Wir schauen uns heute an, wie in § 48, wenn wir uns in der Ermächtigungsgrundlage entschieden haben, aha, die Behörde hat hier § 48 VWVFG angewandt, dann schauen wir uns jetzt heute an, wie prüfe ich den. Und zwar nach der formellen Rechtmäßigkeit der Rücknahme und nach der materiellen Rechtmäßigkeit der Rücknahme. Also unser zweiter und dritter Prüfungspunkt in der Anfechtungsklage. Und damit hätten wir praktisch der Begründetheit der Anfechtungsklage, wenn unsere Ermächtigungsgrundlage § 48 Absatz 1 und Absatz 2 ist. Dann in den nächsten Folgen werden wir uns natürlich auch nochmal angucken, wie es ist, wenn wir § 49 haben als Ermächtigungsgrundlage. Gut, aber jetzt erst nochmal ein paar Hausmitteilungen, bevor wir richtig einsteigen, denn wir wollen uns einmal bedanken für die ganzen Bewertungen, die in letzter Zeit kamen. Wir merken, das Semester ist wieder voll am Durchstarten, es kommen immer wieder mehr Leute dazu, da wollen wir uns einmal für bedanken und den Leuten natürlich auch Hallo sagen, die neu dazugekommen sind. Vielleicht nochmal ganz kurz zu uns, wir sind Kurz erklärt Podcast, ich bin derjenige, der meistens einspricht, eigentlich was heißt meistens, inzwischen ist es immer so, weil Kurosch, mein Geschäftspartner, der ist praktisch im Moment nur noch im Hintergrund für all das zuständig, was jetzt eben nicht Einsprechen ist und nicht Vorbereitung der Folge ist. Denn Kursch ist kein Jurist, Kursch ist Unternehmensberater und hat deswegen auch keine Ahnung von dem, was ich hier einspreche. Deswegen ist das hier mein Job. Und ja, genau, wir haben 2020 gestartet mit der Strafrechtsreihe und haben inzwischen noch eine öffentlich-rechtliche Reihe und demnächst wird auch noch eine zivilrechtliche Reihe kommen. Das heißt, dann haben wir alle drei Fachbereiche abgedeckt und wir wollen sowohl Jurastudierenden was mitgeben, als auch ReferendarInnen. Deshalb, weil ReferendarInnen natürlich genau den gleichen Stoff wie die ersten Semester wiederholen müssen. Und aus meiner Erfahrung, ich bin inzwischen Volljurist, aber aus meiner Erfahrung aus dem Referendariat ist es so, dass auch insbesondere im öffentlichen Recht, so die Grundbasics, die man irgendwie drauf haben muss, nicht mehr drauf waren. Sind wir ehrlich, im ersten Examen haben wir das wahrscheinlich noch drauf gehabt, aber dann kam vielleicht der Schwerpunkt, dann hat man im Referendariat 1-2 Jahre alles schleifen lassen und plötzlich steht das zweite Examen vor der Tür und da muss man halt die Basics können. Deswegen ist auch der Podcast eben auch für ReferendarInnen natürlich sehr gut geeignet. So, genug nochmal zu unserem Podcast. Nochmal ein kleiner Aufruf an euch, gerne immer weiter bewerten. Das ist nämlich für uns extrem wichtig. Je mehr Sterne und je mehr Bewertungen reinkommen, desto höher wird Spotify uns irgendwie ranken in den Charts. Deswegen, das ist uns sehr wichtig für die Reichweite und natürlich auch als Feedback. Also wir sehen dann ja auch natürlich ja, euch gefällt der Podcast, euch hilft der irgendwie weiter. Ihr könnt natürlich auch gerne bei iTunes, das ist nicht mal iTunes, Apple Podcast, eine Bewertung schreiben, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Da freuen wir uns immer, wenn wir da Feedback bekommen. Genau, soweit eigentlich zu den Hausmitteilungen. Dann steigen wir jetzt mal in die Prüfung ein. Nochmal, um an die letzte Folge anzuknüpfen, um nochmal uns klarzumachen, wo wir sind. Wir sind in einer Anfechtungsklage. Jemand hat einen beispielsweise Leistungsbescheid bekommen und ein paar Monate später fällt der Behörde auf, dieser Leistungsbescheid, den wir dem Bürger X erteilt haben vor ein paar Monaten, da war ja, hat was nicht gestimmt. Ne? Ich habe was übersehen als Sachbearbeiter, Mist, ich muss jetzt aufgrund dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, fühle ich mich jetzt verpflichtet, diesen Leistungsbescheid aufzuheben und mache eben einen Aufhebungsbescheid und stelle ihn dem Bürger zu. Der Bürger X sagt jetzt, ey, jetzt wird mein Leistungsbescheid aufgehoben, das finde ich aber nicht gut, ich möchte dagegen vorgehen. Das heißt, er erhebt Anfechtungsklage gegen den Aufhebungsbescheid, der eben den Leistungsbescheid aufhebt. Das heißt, Anfechtungsklage gerichtet gegen den Aufhebungsbescheid. So, das heißt, wenn wir jetzt die Zulässigkeit mal vorneweg alles in Ordnung haben, dann machen wir den Obersatz für die Anfechtungsklage und dann sind wir ja in der Ermächtigungsgrundlage. Da haben wir uns in der letzten Folge drum gekümmert. Wenn wir jetzt nur eine Aufhebung des Verwaltungsaktes haben, dann wissen wir nicht, ist es jetzt Rücknahme oder Widerruf. Ist es also § 48, § 49. Das heißt, wir müssen den zunächst abgrenzen. Wie macht man das? Haben wir in der letzten Folge relativ ausführlich erklärt. Nochmal ganz kurz als Zusammenfassung hier. Ihr nehmt immer zuerst den § 49, immer, weil der § 49 ist sowohl auf rechtswidrige als auch auf rechtmäßige Verwaltungsakte anwendbar. Warum ist das so? Nochmal als Hintergrund, das ist so entgegen dem Wortlaut von § 49, weil wenn ich unter den strengen Voraussetzungen des § 49 sogar ursprünglich rechtmäßige Verwaltungsakte aufheben kann, dann muss das ja erst recht für rechtswidrige Verwaltungsakte gelten. Das war also ein Erst-Recht-Schluss, den wir gemacht haben. Und deshalb müssen wir immer zuerst, wenn es um die Aufhebung geht, immer zuerst § 49 überprüfen, aha, passt hier jetzt einer der Widerrufsgründe. Das heißt, wir gehen sowohl Absatz 2 als auch Absatz 3 durch. Und ich sag mal, in der Regel, wenn es jetzt nicht gerade ein Subventionsbescheid ist, wo Auflagen mit verbunden waren, an die sich der Bürger jetzt nicht gehalten hat, sondern einfach ein klassischer Leistungsbescheid, er bekommt eine gewisse Summe überwiesen und die Nummern aus dem Absatz 2 und Absatz 3 von § 49 VWVFG passen nicht, dann gehen wir immer im Rückgriff auf § 48. Und wir gehen jetzt mal davon aus, es ist der Fall, also § 49, wir finden, eine Nummer passt nicht. Also gehen wir zum § 48, sagen, okay, Ermächtigungsgrundlage, also römisch erstens in der Begründetheit, Ermächtigungsgrundlage ist § 48. Dann steigen wir jetzt in die Prüfung ein. Dann kommt natürlich die formelle Rechtmäßigkeit der Rücknahme. Worauf müssen wir jetzt hier achten? Wir wissen, in der formellen Rechtmäßigkeit müssen wir immer Zuständigkeit, Verfahren, Form ansprechen. Das ist also immer dieser klassische Dreiklang. Für die Zuständigkeit ist es jetzt so, wenn wir in der Zuständigkeit im Verwaltungsrecht unterwegs sind, nehmen wir mal an, wir sind in einem bestimmten Fachbereich unterwegs, zum Beispiel beim Gewerberecht, dann haben wir die Gewerbeordnung, die einschlägig wäre und dann müssen wir natürlich gucken, okay, wer ist jetzt zuständig im Land Rheinland-Pfalz, dass die Normen des Gewerberechts eingehalten werden? Ne, das ist also die klassische Frage, die sehr gern mal in mündlichen Prüfungen auch kommen kann, nach der Ausführung der Bundesgesetze. Also wer führt in Deutschland Bundesgesetze aus? Denn die Gewerbeordnung ist ein Bundesgesetz. So, wer setzt die jetzt um? Und hier gibt es einen Grundsatz, den jeder kennen sollte. Das ist Artikel 83 Grundgesetz. Und hier heißt es, die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten aus, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt. Die anderen Bestimmungen finden sich dann darunter, Artikel 84 fortfolgende. Also im Grundsatz ist es so, dass Bundesgesetze durch die Länder als eigene Angelegenheiten ausgeführt werden. Das heißt, die Länder müssen auch irgendwie gesetzlich bestimmen, ja, wer führt denn jetzt oder wer überwacht denn das Gewerberecht? So, als Bundesgesetz. Und das ist dann eben in dem jeweiligen Landesrecht geregelt. Also egal in welchem Bundesland ihr seid, ihr habt immer ein Landesgesetz. Bei uns ist es das Normausgesetz Hufen-Jutzi-Westenberger, also Landesrecht Rheinland-Pfalz. Das ist in jedem Bundesland natürlich ein anderes Gesetz, aber das Prinzip ist immer gleich. Und da gibt es immer für Bundesgesetze eine Zuständigkeitsverordnung. Wenn ihr also mal guckt in den Randnummern oder vorne im Inhaltsverzeichnis, findet ihr dann zum Beispiel Zuständigkeitsverordnung für das Gewerberecht oder für Zuständigkeitsverordnung für das Bundesemissionsschutzgesetz oder Bundesemissionsschutzrecht. Das heißt also jetzt unabhängig von unserem Fall, den wir jetzt gleich machen. Generell ein Tipp, schaut immer, wenn ihr euch im Gewerberecht befindet und die Zuständigkeiten nicht wisst oder nicht findet, guckt ins Landesrecht rein, in die Zuständigkeitsverordnung, da steht das dann immer drin. Aber jetzt hier, es geht natürlich nicht um die erstmalige Erteilung eines Leistungsbescheides, beispielsweise durch, keine Ahnung, die Gewerbeaufsicht oder was auch immer. Darum geht es ja jetzt nicht, sondern es geht um die Aufhebung eines Leistungsbescheides. Also praktisch um den zweiten Schritt. Wer jetzt einen Leistungsbescheid erlässt, kommt jetzt ganz darauf an, aus welchem Fachbereich jetzt diese Leistung erfolgt. Aber für uns ist ja jetzt entscheidend, ja, wer ist dann für die Aufhebung dieses Bescheides zuständig? Und allein aus der Formulierung merken wir schon, ja, das muss ja eigentlich die gleiche Behörde sein. Ne? Weil warum sollte eine andere Behörde über die Aufhebung entscheiden? Weil es ist ja denklogisch einfach schon viel praktischer, wenn die Behörde, die sich eh schon mit dem Sachverhalt beschäftigt hat, dann auch nochmal den Sachverhalt selbst überprüft. Ne? Das ist also total logisch und deswegen nennt man das auch die sogenannte Annexkompetenz. Also für die Aufhebung eines Verwaltungsaktes ist die Behörde zuständig, die den ursprünglichen Verwaltungsakt, der jetzt aufgehoben wird, erlassen hat. Das ist also die Zuständigkeit, eine sogenannte Annexkompetenz. Dann kommen wir zum Verfahren. Das Verfahren ist wie immer zu beachten nach § 28 VWVFG. Hier achten wir natürlich darauf, wenn jetzt keine Anhörung durchgeführt wurde, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, dann müssen wir natürlich darauf achten, okay, ist vielleicht eine Anhörung entbehrlich gewesen nach § 28 Absatz 2 VWVFG. Und je nachdem kommt man dann zum Ergebnis, ja, Anhörung wurde durchgeführt oder nicht durchgeführt, aber entbehrlich gewesen. Dann kommen wir jetzt zum dritten Punkt in der formellen Rechtmäßigkeit der Rücknahme. Das ist die Form. Und die Form hat auch wieder, genau aus dem gleichen Gedanken wie in der Zuständigkeit, muss ja die Form der Aufhebung oder jetzt in dem Fall schon konkretisiert der Rücknahme, muss der Form des ursprünglichen Verwaltungsaktes entsprechen. Und hier wird immer angeführt, das ist aus Gründen der Rechtssicherheit so. Das heißt, wir haben jetzt die formelle Rechtmäßigkeit, die ist meistens easy. Ne? Also müsst ihr immer nur darauf achten, Annexkompetenz, das kann man im Gesetz irgendwie nicht rauslesen, das sollte man sich einfach merken. Dann genauso mit der Form aus Rechtssicherheitsgründen muss man eben die gleiche Form haben wie bei der Erteilung oder Erlass des Verwaltungsaktes und dann natürlich immer ans Verfahren denken. So, jetzt in der materiellen Rechtmäßigkeit steigen wir natürlich richtig ein in die Prüfung. Was ist jetzt unser erster Prüfungspunkt? Unser erster Prüfungspunkt in der materiellen Rechtmäßigkeit der Rücknahme ist § 48 Absatz 1 Satz 1. Und zwar müssen wir erstmal gucken, ist denn jetzt der Ausgangsverwaltungsakt überhaupt rechtswidrig? Ne? Weil genau dann ist ja überhaupt erst unsere Ermächtigungsgrundlage richtig einschlägig. Das heißt, hier überprüfen wir jetzt, ja, ist der Ausgangsverwaltungsakt rechtswidrig? Und das Ganze machen wir in einer Inzidentprüfung. Das heißt, wenn ihr im Sachverhalt merkt, aha, im Leistungsbescheid ist schon irgendwie was schiefgegangen, da habe ich schon irgendwas entdeckt, was ein Problem sein könnte, dann kommt das jetzt hier in dieser Inzidentenprüfung, also dieses Problem. Also prüft ihr wiederum, aha, gab es eine Rechtsgrundlage für die Erteilung des Leistungsbescheides? Wurde die formelle Rechtmäßigkeit eingehalten und die materielle Rechtmäßigkeit des Leistungsbescheides eingehalten? Wenn das eben irgendwo nicht der Fall ist, also wenn der ursprüngliche Verwaltungsakt rechtswidrig war, ist dieser Punkt bei uns erfüllt und wir können in den nächsten Punkt gehen. Der nächste Punkt ist § 48 Absatz 1 Satz 2 VWVFG und hier überprüfen wir jetzt, ja, ist denn der Verwaltungsakt für den Bürger begünstigend? Es geht um den Leistungsbescheid. Also ist der ursprüngliche Verwaltungsakt, der Leistungsbescheid, begünstigend oder nicht? Denn wir wissen aus der Folge vom 14. April, wissen wir, ja, wenn er jetzt nicht begünstigend ist, sondern belastend, dann ist dem Bürger ja wurscht, ob er ein Vertrauen entwickelt hat oder nicht. Weil es ist in jedem Fall gut, wenn dieser ihn belastende Verwaltungsakt wieder zurückgenommen werden kann. Deshalb wäre Vertrauensschutz danach nicht zu prüfen. Das heißt, diese Bestätigung, dass der Verwaltungsakt begünstigend ist, ist praktisch unser Einfallstor für die Prüfung des Absatzes 2, also des Vertrauensschutzes. So, das heißt, wir haben praktisch fast das Trio der Prüfung voll, bevor wir in den Vertrauensschutz einsteigen können. Denn zunächst muss man eben überprüfen, ja, ist der Verwaltungsakt rechtswidrig? Haben wir überprüft. Dann ist der Ausgangsverwaltungsakt begünstigend, ja, haben wir überprüft. Dann müssen wir jetzt aber noch gucken, ja, was ist das denn für ein Ausgangsverwaltungsakt? Denn der Gesetzgeber hat zwischen zwei unterschiedlichen Arten des Verwaltungsaktes unterschieden. Und zwar einmal in dem Verwaltungsakt, der eine Geldleistung dem Bürger gewährt und zwischen sonstigen Verwaltungsakten. Bei Geldleistungen, also Verwaltungsakte, die eine Geldleistung gewähren, ist eben der Absatz 2 einschlägig und hier prüfen wir klassische Vertrauensschutzprüfung, also beispielsweise einen Leistungsbescheid, den wir ja auch in unserem Beispiel haben. Sollte es jetzt aber ein anderer Verwaltungsakt sein, beispielsweise eine Baugenehmigung, dann müssen wir nach Absatz 3 prüfen. Ja, warum hat es der Gesetzgeber gemacht? Der Gesetzgeber wollte hier unterscheiden, denn er hat zwei Arten des Schutzes unterschieden. Das haben wir uns auch in der letzten Folge angeguckt. Oder ich glaube in der Folge davor. Da haben wir gesagt, ja, den Absatz 2 bei Geldleistungen. Hier gibt es einen Bestandsschutz. Also wenn das Vertrauen des Bürgers bestanden hat, dann ist es eben so, dass der Bescheid grundsätzlich bestehen bleiben soll. Jetzt ist aber so, bei sonstigen Verwaltungsakten wie jetzt einer Baugenehmigung, da wollten die eben keinen Bestandsschutz. Die wollten also nicht, dass das Vertrauen dazu führt, dass der Verwaltungsakt grundsätzlich bestehen bleibt, sondern sie wollten in jedem Fall, dass der Verwaltungsakt, der Ausgangsverwaltungsakt, also die Baugenehmigung, aufgehoben werden soll. Aber wenn Vertrauen besteht, wird er auf der Rechtsfolgenebene entschädigt. Das heißt, das Vertrauen wird an einer unterschiedlichen Stelle geprüft. Im Absatz 2 eben auf Tatbestandsebene, das heißt, wenn Vertrauen vorliegt, dann kann die Behörde schon diesen Verwaltungsakt gar nicht zurücknehmen. Aber jetzt im Absatz 3, dann ist es eben so, dass das Vertrauen auf Rechtsfolgenebene verlagert wird. Das heißt, okay, grundsätzlich legen die Tatbestandsvoraussetzungen vor, die Behörde kann zurücknehmen, aber dann muss sie eben gucken, ja, inwiefern wird denn der Bürger dafür entschädigt. Das heißt, Absatz 2 gewährt Bestandsschutz und Absatz 3 gewährt Vermögensschutz. So, das ist der Unterschied und deswegen müssen wir jetzt eben in unserem Trio im letzten Punkt die Einteilung vornehmen, ja, ist es jetzt eine Geldleistung oder ist es ein sonstiger Verwaltungsakt? Bei unserem Beispiel jetzt ist es ein Leistungsbescheid und damit eine Geldleistung. Also wir befinden uns im Absatz 2 und damit kommen wir zur klassischen Vertrauensschutzprüfung, die man dann auch, wenn es um sonstige Verwaltungsakte geht, so auch dann dort im Rahmen der Rechtsfolge vornehmen kann. Also wenn es um die Entschädigung geht, dann kann man auch diese Voraussetzung, die wir jetzt nehmen, kann man dort auch als Argumentation heranziehen. So, schauen wir uns also den Vertrauensschutz an. Wir haben unser Trio geprüft. Rechtswidriger Ausgangsverwaltungsakt, begünstigender Ausgangsverwaltungsakt und Geldleistung, also Absatz 2 einschlägig. Also prüfen wir jetzt, ja, wir prüfen das Vertrauen nach Absatz 2. Wie prüfen wir das? Das prüfen wir grundsätzlich von unten nach oben. Wir haben gesagt, wir machen das nach der Rollladenmethode. Wir prüfen erst den § 48 grundsätzlich von oben nach unten, also lassen den Rollladen runter. Dann ist es schlecht. Sieht schlecht aus für einen Bürger. Er darf seinen Verwaltungsakt nicht behalten. Und jetzt prüfen wir das Vertrauen von unten nach oben. Und je weiter wir den Rollladen hochziehen, also je mehr Sätze wir bestätigen, desto mehr durfte er vertrauen in den Bestand des Verwaltungsaktes. Und je besser ist sein Vertrauen und je weiter wir den Rollladen hochziehen, desto eher darf der Bürger den Verwaltungsakt behalten. So, das heißt, wir prüfen jetzt zuerst den Satz 3. Der Satz 3 ist eingeteilt in drei Nummern. Die schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Hier heißt es, der Bürger darf grundsätzlich oder durfte nicht auf den Bestand vertrauen, wenn erstens der Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt wird. So, das ist eigentlich für uns klar, ne? Also wer durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung einen Verwaltungsakt erwirkt, der darf ja auch wohl nicht darauf vertrauen, dass er den dann im Nachhinein behalten darf. Vollkommen logisch, brauchen wir nicht zu viel zu erzählen, gibt es in der Klausur auch eher selten. Nummer 2, den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren. Und hier kann es jetzt durchaus mal ein bisschen spannender werden, denn hier müssen wir natürlich gucken, ja, spielt vielleicht ein Verschulden eine Rolle. Also muss der Bürger das irgendwie auch verschuldet haben. Und hier hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, nee, Verschulden spielt keine Rolle. Es reicht einfach eine objektive Unrichtigkeit. Also wenn der Bürger objektiv unrichtig Angaben macht, dann kann er auf den Bestand des Verwaltungsaktes nicht vertrauen. Jetzt aber natürlich so, wenn jetzt die Behörde das irgendwie veranlasst hat, dass er falsche Angaben macht, indem ihr Antragsformular ungenau formuliert ist, wenn im Antragsformular Sachen fehlen oder Sachen falsch erklärt sind, dann ist der Nummer 2 natürlich nicht einschlägig, weil dann ist es eben so, dass der Fehler aus dem Verantwortungsbereich nicht des Begünstigenden kommt, sondern eben der Behörde. Und dann argumentiert man eben so, ja, das kommt aus dem Verantwortungsbereich der Behörde, da kann der Bürger nichts für. Und dann ist der Nummer 2 eben auch nicht einschlägig. So, dann folgt wieder eine Nummer, die auch relativ eindeutig ist. Die heißt, dass der Begünstigende nicht auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertrauen kann, wenn die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. Ist eigentlich auch eine Nummer, die relativ eindeutig ist. Also wenn im Sachverhalt steht, ja, er wusste, dass es rechtswidrig war oder er hat die Umstände grob fahrlässig verkannt, dann ist das im Sachverhalt ja schon angelegt und dann wisst ihr, dass ihr dann hier rausfliegt. Jetzt muss man dazu sagen, diese Nummern, die spielen in einer bestimmten Situation nochmal alle eine ganz große Rolle. Das werden wir uns in einer eigenen Folge angucken, denn es geht um die Europarechtswidrigkeit. Also was ist, wenn jetzt ein Verwaltungsakt europarechtswidrig ist? Dann spielt nämlich hier der Grundsatz effet util eine Rolle. Also es muss das Europarecht bestenfalls umgesetzt werden. Und dann muss man eben gucken, ja, welche Nummern könnten wir hier anwenden? Wie kann man das Ganze so biegen, dass auf jeden Fall der Vertrauensschutz nicht bestand? So, darum geht's. Weil es soll jemand eine Leistung nicht behalten können, wenn etwas europarechtswidrig war. Im Grundsatz. So, das heißt, das werden wir uns in einer eigenen Folge angucken. Das habe ich jetzt nur so ganz abstrakt angerissen. Das umfasst auch aufgrund der Komplexität auf jeden Fall eine eigene Folge. So, jetzt haben wir also diese Nummern abgehakt. Und jetzt kommen wir zum Absatz 2, Satz 1. Das heißt, wir haben festgestellt, ja, die drei Todesnummern, die sind nicht einschlägig, die den Vertrauensschutz sofort tot machen, sondern wir gucken jetzt, ja, ist er in der Regel schutzwürdig. Und zwar heißt es, das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigende gewährte Leistung verbraucht oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann. Hier muss man also gucken, ja, hat der Begünstigende schon irgendwelche Investitionen getätigt. Das steht dann ja auch meistens im Sachverhalt. Also beispielsweise, er hat einen Leistungsbescheid erhalten und das hat er benutzt, das Geld, was er daraufhin ausgezahlt bekommen hat, das hat er benutzt, um ein Haus zu bauen. Haus ist gebaut, 2 Jahre später kommt die Behörde, sagt, oh nee, da ist aber was falsch gelaufen, hättest du gar nicht bekommen, gib uns mal das Geld wieder. So, das heißt, hier hat er auf jeden Fall Investitionen getroffen und Ausgaben gemacht. Das heißt, Punkt 1 ist erfüllt. Dann müssen wir immer noch gucken, wäre es ihm jetzt unzumutbar, das Geld zurückzuzahlen? Und da muss man sagen, ja, das Haus zurückbauen, eine Hypothek aufnehmen, weil die Behörde einen Fehler gemacht hat, das kann man ihm nicht zumuten. Das ist unzumutbar. Hier muss man also ein bisschen argumentieren und auch ein bisschen ein Gefühl entwickeln, ja, in welche Richtung will jetzt der Sachverhalt. Und damit kommen wir zum Satz 1. Und hier müssen wir eine allgemeine Abwägung vornehmen. Hier fragen wir uns nämlich, überwiegt das Vertrauensinteresse des Begünstigten? Und hier gebe ich euch jetzt einen Tipp, wie ihr eine Abwägung immer schön sauber macht. Die meisten sind Schluris irgendwie, wenn es um Abwägung geht. Das ist auch für die meisten schwer und deswegen ist auch öffentliches Recht in Teilen unbeliebt, weil irgendwie eben oft man so ein bisschen schwimmt. Also man weiß nicht, in welche Richtung man argumentieren soll, man weiß nicht, mit welchen Argumenten man kommen soll, man will sich keine eigenen Gedanken machen. Aber jetzt für eine Abwägung ist es eigentlich immer dankbar. Ihr müsst bei einer Abwägung immer die beiden Interessen erstmal benennen, die sich gegenüberstehen. Das heißt, in diesem Fall, jetzt muss man eben die konkreten Umstände des Einzelfalls erstmal darlegen. Um was geht es denn hier jetzt genau? Welches Interesse des Begünstigten ist denn hier betroffen? Was sind denn die Auswirkungen einer Rücknahme? Was wären die Folgen einer Nichtrücknahme? Das sind ja alles Interessen, die der Begünstigende hat. Auf der anderen Seite kann man eben abwägen, ja, was ist denn das Interesse jetzt der Behörde? Ja, Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung zum Beispiel. Aber was wären denn Folgen der Nichtrücknahme für die Allgemeinheit oder Folgen der Nichtrücknahme für Dritte? Ne? Das kann man sich alles fragen und das ist alles meistens im Sachverhalt angelegt und hier müsst ihr nur diese Argumente auswerten, die stehen ja im Sachverhalt. Einfach die Argumente hier abschreiben, einfach den Sachverhalt schön abschreiben, mal irgendwie eine ganze Seite nur den Sachverhalt übernehmen. Und dann selbst ein bisschen argumentieren. Ja, das Argument finde ich ist richtig oder nicht. Warum? Das Argument finde ich ist richtig oder nicht. Warum? So geht eigentlich eine Abwägung. Also immer erst die Interessen gegenüberstellen, so wie hier. Und dann abwägen, ja, was finde ich denn jetzt fair vom Bauchgefühl? So, das ist eigentlich immer ein ganz guter Tipp, woran man sich orientieren kann. Und jetzt ist es so, man kann die Abwägung natürlich auch, man ist hier relativ frei. Man kann hier überlegen, ja, was würde denn folgen? Also wenn ich jetzt den Verwaltungsakt zurücknehme, ex tunc, also mit Wirkung für die Vergangenheit, oder erstmal ex nunc, also erstmal ab diesem Zeitpunkt jetzt ist er erstmal zurückzunehmen. Also darf er die restlichen Leistungen, die schon erhalten hat, darf er behalten, aber bei Dauerverwaltungsakten darf er jetzt die nächsten nicht zum Beispiel erhalten. Oder wie ist es, vielleicht hilft ihm das oder macht die Abwägung interessengerecht, wenn man den Verwaltungsakt pro futuro zurücknimmt. Das heißt also, man gewährt ihm sogar noch in Zukunft den Erhalt des Verwaltungsaktes, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt eben nicht mehr. Hierfür ist eben ein Beispiel, mal um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Der W erhält einen Bescheid vom 1.2., in dem Wohngeld bewilligt wird. Er mietet jetzt eine teurere Wohnung, die er gerade noch so mit dem Wohngeld bezahlen kann, ab dem 1.3. Am 1.6. kommt dann wieder das Sozialamt und sagt, ach Mist, da haben wir einen Fehler gemacht, müssen wir leider zurücknehmen, den Verwaltungsakt. Und dann können die natürlich überlegen, ja gut, wenn wir den jetzt sofort zurücknehmen, er bekommt sofort kein Wohngeld mehr, kann er sofort die Miete nicht mehr bezahlen. Das heißt, sehr, sehr nachteilig für den Bürger. Aber es ist natürlich so, ja gut, wir können jetzt auch nicht das Wohngeld dauerhaft weiterhin bewilligen. Geht ja auch nicht. Also, weil wir müssen uns an Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung halten. Deswegen kann man eben überlegen, ja, würde es dem Betroffenen eben helfen, zum 31.12. den Bescheid aufzuheben. Das heißt, er hätte noch ein bisschen Zeit, um sich eine neue Wohnung zu suchen und das wäre dann interessengerecht. Das sind so Ergebnisse von Abwägungen, die ihr selbst vornehmen könnt. Also ihr seid da relativ frei, macht ein paar coole Vorschläge für den Korrektor. Ihr seid hier eh am Ende der Klausur. Das heißt, ihr könnt hier wirklich schön argumentieren. Und hier gibt es wirklich die dicken Punkte, die ihr machen könnt. Genau, das nochmal so zum Schluss als kleiner Tipp und Hinweis. Und damit sind wir auch erstmal mit der materiellen Rechtmäßigkeit durch. Wir werden uns alles, was mit der Rechtsfolge zusammenhängt, also die Auswirkungen der vorliegenden Tatbestandsvoraussetzung, also Rechtsfolge und die Frist, werden wir uns dann in einer anderen Folge angucken, denn hier sind auch nochmal größere Probleme vorhanden, insbesondere in der Frist. Da gibt es Klassiker ohne Ende. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!